Willkommen zu Malteser HS, der Talk, dem Podcast der Malteser der Region Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Ich bin Peter C. Klein und ich freue mich tierisch, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben noch so einiges vor mit euch in diesem Jahr, haben ja so ein bisschen Frühjahrsputz hier betrieben und ihr könnt euch jetzt auf tolle neue Folgen und auch neue Formate freuen. Und worum geht's heute? Ein ganz besonderes Angebot. Der Malteser in Frankfurt, das feiert in diesem Jahr Jubiläum. 20 Jahre Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Dr. Med. Gabriele Becker-Hasemer ist Fachärztin für Innere Medizin und gemeinsam mit der Projektleiterin Barbara von Brühl heute meine beiden Gästinnen. Herzlich willkommen an Sie beide.
Herzlich willkommen, Dankeschön.
Ja, danke, dass ich zu Besuch sein darf, auch hier wieder mal in Frankfurt. Und Frau Becker-Hasemer, ich würde bei Ihnen mal anfangen. Wie sind Sie ganz persönlich zu dem Thema gekommen, also zu Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung? Und gab es da einen Moment, der Sie ganz besonders berührt hat oder vielleicht wachgerüttelt hat, dass Sie an das Thema rangekommen sind?
Ja, während meiner Niederlassung in Frankfurt als hausärztliche Internistin hatte ich immer wieder Patienten, die auch keine Krankenversicherung hatten oder in prekären Verhältnissen gelebt haben. Und das hat mich irgendwie schon immer umgetrieben, so dieses Thema. Denn als ich in Rente ging, habe ich erstmal Auslandseinsätze mit den German Doctors gemacht, also auch sehr arme Verhältnisse erlebt, aber eben auch gesehen, dass es die hier bei uns auch gibt. Und dann bin ich über das Deutsche Ärzteblatt zu diesem Artikel 10 Jahre MMM gestoßen. Und da wurde die Mannschaft vorgestellt und die Arbeit. Und dann dachte ich, ja, das wäre ja was, was ich hier zwischendurch auch machen könnte.
Damit die Zeit nicht irgendwie so dahin plätschert. Ich habe es verstanden, Sie sind nach dem Ruhestand quasi dann eingestiegen.
Ja, nach dem Ruhestand. Ja, ja, ich meine, gut, so eine Praxis ist eine Wahnsinnsarbeit.
Und Frau von Brühl, ich würde einmal zu Ihnen rüber switchen. Wenn Sie irgendjemandem am Küchentisch erzählen müssten, was machen Sie denn hier eigentlich in diesem Projekt? Und wir haben es gerade schon gehört, also die Malteser sind ganz, ganz stark in Abkürzungen finden. Das heißt, wir sind bei MMM, Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Aber nochmal zurück zum Küchentisch. Wenn da jemand sitzt, den kennen Sie schon ewig, der weiß aber gar nicht, was Sie hier machen. Was würden Sie erklären? Wie würden Sie es erklären?
Ja, ich würde erst mal sagen, das ist ein Projekt, welches ähnlich aussieht im Praktischen wie eine Allgemeinpraxis. Und allerdings ohne eben, dass man vorher sich anmelden kann oder registrieren oder Termine machen kann, sondern jeder kommt, der kommt und jeder nacheinander nehmen wir auch diese Patienten dann dran. Ja, und dann helfen wir denen so gut, wie es geht und haben auch die Möglichkeit, manche dann auch zu Fachärzten zu überweisen, sofern wir mit unseren Diagnosen am Ende sind. Aber unsere wirklich sehr, sehr erfahrenen Ärzte, die wir in unserem Team haben, die haben sehr, sehr viel Erfahrung über lange, lange Zeit und beherrschen das wirklich sehr, sehr gut ohne viele Hilfsmittel, weil wir haben nicht viele Hilfsmittel zur Verfügung in unseren Räumen und machen das wirklich sehr gut und stellen einfach sehr, sehr gut und sehr schnell und sehr erfahren die Diagnosen, die es bedarf.
Das heißt, ich kann es mir so vorstellen, es sind Räumlichkeiten, die wirklich wie eine Praxis sind. Oder ist es vielleicht sogar eine ehemalige Praxis?
Nein, es sind zwei Sprechzimmer, die wir bei dem Medizentrum vom Markus-Krankenhaus im 5. Stock zur Verfügung haben. Und zwar immer montags nachmittags. Und dann haben wir einen Schrank, in dem wir auch alles wieder zurückräumen müssen. Und diese zwei Sprechzimmer, die haben wir dort netterweise wirklich umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Und eben für diese Stunden nachmittags, montags, an denen wir dort vor Ort sind und dorthin kommen eben auch unsere Patienten.
Und vielleicht, wir haben jetzt die Patienten schon ein, zweimal gehört, vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen, welche Menschen kommen denn zu euch? Also sind es typische Lebenslagen, wo man sagen kann, okay, das begegnet uns immer wieder, also keine Ahnung, EU-Bürger, Selbstständige, Studierende, Schwangere, wer kommt?
ja, alle die, die Sie gerade schon genannt haben und darüber hinaus wirklich alle Nationen der Welt sozusagen. Und wir haben eben Menschen, die eben nicht versichert sind, aber legal hier leben. Und dann haben wir aber auch, unser Großteil ist eigentlich die Menschen, die eben nicht versichert sind und illegal hier leben. Also ein Großteil zum Beispiel sind Philippinen, und da haben wir schon Langzeitpatienten, die wir schon wirklich seit 15 Jahren kennen. Die kommen immer wieder, und ja, und diese Menschen werden halt auch immer älter, und somit werden auch die Krankheiten halt auch immer mehr, beziehungsweise die Alterserkrankungen nehmen dadurch auch zu. Aber ansonsten sind es auch viele junge Menschen und mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Erkrankungen. Also wie gesagt, wie in einer Allgemeinpraxis. Also.
Und wenn Sie es gerade so beschreiben mit den 15 Jahren, finde ich das ja auch ein sehr großes Vertrauensverhältnis und großer Vertrauensbeweis, weil ich könnte jetzt auch da das Bild aufmachen zu sagen, okay, also wenn irgendwann eine gewisse Behörde weiß, da findet immer zu einer gewissen Uhrzeit was statt, weil sie es vielleicht auch weitergeben, dann wäre ja dieses Verhältnis zerstört. Also das heißt, das ist ja etwas, was, ja, ich will nicht sagen mit das höchste Gut ist, aber wahrscheinlich schon, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Und da gab es auch ganz am Anfang, als MMM gegründet wurde hier ist, gab es eigentlich eine interne Verabredung mit der Polizei, dass sie diesbezüglich eben uns da freie Hand lassen und nicht vor der Tür stehen. Dazu kommt auch, dass wir deswegen auch dann ein Krankenhaus oder die Nähe eines Krankenhauses gewählt haben, wo unsere Sprechstunde stattfindet, weil eben die Menschen dann auch das Gefühl haben, sie können da frei hereingehen, ohne dass sie auffallen. Und das war uns eben auch so wichtig. Und deswegen war das auch damals toll, dass wir vom Bürgerhospital dann auch in dieses Medizentrum vom Markus-Krankenhaus wechseln konnten.
Dann würde ich einmal wieder zurückschwenken zu Frau Becker-Hasemeyer. Und weil Sie ja konkret an den Patienten auch arbeiten, können Sie mal schildern, was sind es denn für konkrete Untersuchungen? Also sind das Erstuntersuchungen? Ist das vielleicht auch eine Notfallversorgung? Ist das eine Beratung, auch in die Krankenversicherung wieder reinzukommen? Können Sie das einmal skizzieren? Was erleben Sie so?
Ja, also von der Medizin sind es die verschiedensten Dinge. Es kommen sicher gelegentlich, aber eher selten, richtige Notfälle vor. Ja, also ich denke da an so an eine junge Frau, die zunehmend Atemnot hatte und schwach war. Da hat sich dann rausgestellt, dass sie eine erhebliche Blutarmut hatte, einen Herzbeutelerguss, ein Erguss in der Lunge, große Lymphknotenpakete und ganz dringend einer Chemotherapie und erstmal einer intensivmedizinischen Behandlung bedurfte. Ja. Das konnte alles gelöst werden. Wir haben sehr viel diskutiert und auch über die Bezahlung der Behandlung. Aber das hat alles stattgefunden und die Patientin gilt inzwischen auch als geheilt. Ja. Dann kommen Patienten, die zum Beispiel seit Jahren an hohem Blutdruck leiden, die ihre Medikamente abholen, die eine Laborkontrolle brauchen, auch eine klinische Untersuchung. Ja. Dann gibt es andere Patienten, die Bauchschmerzen haben. Wir können auch das Ultraschallgerät dort der Praxis benutzen, können die untersuchen, können Blut abnehmen, können EKG machen und können das abklären und bei Bedarf diese Patienten halt zum Beispiel zu radiologischen Untersuchungen, CT oder MRT mit einer kooperierenden Praxis weitervermitteln.
Und nochmal auf die Krankenversicherung da drauf geblickt, ist das auch mit ein Teil, dass quasi Sie schon auch den Blick drauf haben, wo ist vielleicht eine Krankenversicherung wieder möglich?
Ja, das ist sicher die Frage, dass wir schauen, war jemand krankenversichert? Weshalb ist er nicht krankenversichert? Gibt es vielleicht eine Chance? Und da gibt es die Clearingstelle am Gesundheitsamt hier in Frankfurt. Dahin vermitteln wir dann die Patienten und tagen auch nach. Also gibt es auch sehr gute Erfolge, ja, dass die Patienten wieder zurückkommen in die gesetzliche Krankenversicherung. Manchmal muss trotzdem eine Behandlung schnell erfolgen und wir können auch nicht warten, bis die versichert sind.
Ja. Vielen Dank und lassen Sie uns doch gerne nochmal in eine Sprechstunde einsteigen. Sie haben ja gerade schon die eine Situation geschildert. Fällt Ihnen noch eine andere Situation ein, wo Sie sagen, die ist mir echt lange schon im Kopf geblieben und die ja bewegt mich da auch nach wie vor?
Ja, wir hatten eine junge Patientin aus Albanien, die hierher kam. Ihre Mutter lebt hier, weil sie hier studieren wollte, hatte auch eine Krankenversicherung abgeschlossen, die allerdings nicht eine chronische Erkrankung beinhaltet hat. Ja, und diese Patientin hatte so eine genetische Bluterkrankung, also brauchte alle 2 Wochen Bluttransfusion. Die hat sie 1-2 Mal akut in der Uniklinik bekommen, aber das ist keine Lösung für sie gewesen. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, das zu organisieren, dass sie vorübergehend 2-wöchige Bluttransfusionen bekommen konnte, bis sie krankenversichert war. Und die Krankenversicherung trat eben dann erst ein, als sie eingeschrieben war zum Studium und den Sprachtest beendet hat. Ja.
Und vielleicht können Sie noch mal schildern, wie ist die Stimmung bei Ihnen in der Sprechstunde? Also wenn Sie da sitzen.
Ja.
Kleiner Audiokommentar, ja. Frau von Brühl hat gerade gesagt, lustig. Und ich hatte so im Kopf irgendwie, also ist es eher angespannt, dankbar, hoffnungsvoll, lustig. Hätte ich, glaube ich, jetzt erstmal so nicht drin gehabt, aber super. Ja. Wie würden Sie es noch beschreiben?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Stimmung ist schon auch locker und freundlich, aber auch konzentriert. Also die Erhebung der Vorgeschichte ist nicht immer einfach. Es gibt ja diese Sprachprobleme. Ja. Wir benutzen dazu das Handy, also das funktioniert auch ganz gut. Oft kommen die Leute aber auch mit Dolmetschern. Ein Teil, zum Beispiel Rumänisch, Russisch, Spanisch, können wir selbst abdecken mit den MitarbeiterInnen. Ja, das ist eben eine konzentrierte auch ja, Arbeitsstimmung.
Und wenn Sie auf den Punkt bringen müssten, wo Sie sagen, ja, genau deswegen braucht es das Angebot, könnten Sie das auf einen Satz festnageln?
Ja, die Dankbarkeit der Patienten, die Erleichterung, die Freude, wenn jemand, der, und das ist ja häufig so, lange Symptome in Anführungszeichen anbrennen lässt, ja, wenn man dem dann helfen kann, ja, das ist schon gut und bestätigend für uns, ja, Barbara. Ja,
absolut.
Und vielleicht dann fällt mir gerade noch ein, ist es für Sie als Ärztin außerhalb einem System zu arbeiten durchaus auch eine Bereicherung zu sagen, okay, ich kann wirklich meinen Beruf hier ausüben, in Anführungszeichen, es gibt ja trotzdem Grenzen, aber ohne Systemgrenzen. Ist das auch was, was Ihnen Freude bringt und Begeisterung?
Ich würde sagen, vielleicht sind wir manchmal sogar näher dran an den Patienten, ja, weil wir doch sehr viel auch, nicht immer, es hängt immer davon ab, was die Patienten auch erzählen wollen, unter Wahrung der Anonymität, aber wir erfahren doch viel über Lebensbedingungen, die nicht alltäglich sind. Ja. Und als ÄrztInnen müssen wir vielleicht auch häufiger unser Ohr, unsere Hände, unser Bauchgefühl auch erstmal arbeiten lassen. Ja, wir haben nicht sofort ein Riesenlabor oder alle mögliche Diagnostik zur Verfügung.
Ja. Ja. Frau von Brühl, wenn ich nochmal auf das Angebot zurückkomme, also den Blick so ein bisschen hinter dieses Angebot, welche Berufsgruppen und welche Rollen gibt es denn alles dabei? Wir haben jetzt schon Ärzte und Ärztinnen gehört, die da sind. Kann ich mir sonst auch es wie in der normalen Praxis in Anführungszeichen vorstellen?
Sie meinen jetzt, die noch in unserem Team sind?
Genau, ja.
Ja, die kommen eigentlich, das ist ganz unterschiedlich, es sind Jüngere, Ältere, aber es braucht keine Vorkenntnisse, außer dass man so ein bisschen mit dem Computer umgehen kann. Daran arbeiten wir alle noch, weil wir eben auch so ein bisschen umstellen wollen, jetzt digitalisieren wollen und so weiter. Aber im Grunde kann es jeder als Assistent oder Assistentin mithelfen, der oder diejenige das möchte.
Mhm. Und wir haben eben im Vorgespräch ja schon uns ein bisschen drüber unterhalten, dass wir uns gar nicht sicher sind, wie lange Sie schon bei dem Projekt dabei sind. Ich glaube, das ist auch gar nicht jetzt an der Stelle so wichtig, sondern wichtig ist, das Projekt gibt es seit 20 Jahren.
Ja, richtig.
Und in der Zeit, wo Sie es begleiten, können Sie uns da mal einen Einblick geben oder uns hier auch allen, die zuhören, den Einblick geben? Was hat sich denn da verändert? Was ist Ihnen da im Kopf geblieben?
Also verändert hat sich wir haben mehr Patienten seitdem. Wir haben alles so ein bisschen umstrukturiert, insofern als dass wir mittlerweile im Team montags arbeiten. Da kommen zwei Ärzte, Ärztinnen und wir sind zwei Assistenten, Assistentinnen. Vorher, ganz am Anfang, vor 20 Jahren eben, waren wir immer nur eine 1:1 Besetzung. Und das hat sich geändert. Das hat aber auch viele Vorteile, weil gerade für die Ärzte, würde ich mal sagen, ist es schön, wenn die sich dann auch austauschen und miteinander besprechen, wenn es mal ein Fall ist, der eben etwas schwieriger ist und bezüglich eben Behandlungsmethoden oder auch anliegende Operationen, inwiefern wir das finanzieren können. Und das ist halt auch manchmal sehr, sehr hart, wenn eine Diagnose, eine onkologische Diagnose da zum Beispiel besteht und wir einfach sagen müssen, wir können es leider nicht finanzieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, für unser ganzes Team dann immer sehr schwierig und sehr hart.
Weil es dann am Ende ja doch eine Ablehnung ist.
Ja.
Und wenn wir nochmal auf die gesellschaftliche Dimension schauen, wir hatten es eben schon mal kurz angerissen, auf das System geguckt und wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Wenn ich mir jetzt überlege, als das Thema zum ersten Mal bei mir auf dem Tisch war, ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, naja, wir haben doch eine Versorgungspflicht und jeder wird doch versorgt. Und ein Stückchen mehr in das Thema reingeguckt, gab es eben genau das. Also nicht nur Menschen, die aus irgendwelchen sozialen Gründen aus der Krankenversicherung rausgekommen sind, sondern eben auch die Sie eben erwähnt haben, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, damit aufgefangen werden. Aber was sagt es über unser Gesundheitssystem und über unsere Gesellschaft aus, dass es Menschen ohne Krankenversicherung gibt? Und da würde ich tatsächlich die nicht legal hier Lebenden mal ein Stück weit außen vor lassen, weil ich glaube, das nochmal ein anderes Thema ist. Aber was sagt es über die anderen Betroffenen aus? Hätten Sie da eine Idee?
Ja, das scheint mir politisch auf jeden Fall in der Hinsicht nicht ausgereift zu sein, weil das ist absolut eine Lücke im Gesundheitssystem, weil diese Menschen, die wir betreuen, eben ausgeschlossen der Illegalen, haben keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Und da füllen wir diese Lücke auf als ehrenamtliche Projekte. Und das ist ja auch, sind wir ja nicht die Einzigen. Es gibt ja MMMs in 20 Städten mittlerweile. Mhm. Also das ist ein bundesweites Feld, was wirklich eigentlich bearbeitet werden müsste und bis heute aber eben nicht geschehen ist.
Und würden Sie denken, dass teilweise auch Unwissenheit, Scham, hohe Bürokratie da durchaus auch Hürden sind für Menschen, wieder zurückzukommen in eine Krankenversicherung, auch wenn es vielleicht möglich wäre?
Ja, also ich denke, oder das stellen wir immer wieder fest, dass es vor allen Dingen, was man nicht glauben mag, aber es betrifft viele Deutsche auch. Mhm. Und die gesetzlichen Krankenversicherungen nehmen ja Menschen ab 55 Jahren nicht in die gesetzliche Krankenversicherung zurück. Und viele Menschen, die privat versichert sind, Deutsche, die eben dann aus gewissen Umständen einfach ihre private Krankenversicherung nicht mehr zahlen können, die stehen mit leeren Händen da und die suchen uns dann auf, weil sie, wie Sie eben schon gesagt haben, eben aus gewissen Schamgefühl eben nicht zum Sozialamt gehen möchten und vielleicht auch immer wieder denken, sie schaffen es wieder neu. Und mit diesen, ja, diese Menschen kommen auch immer wieder zu uns und da können wir ihnen auch eben wirklich helfen, medizinisch und vielleicht eben dann auch über die Clearingstelle, ja.
Und so habe ich Sie beide auch bis jetzt verstanden, eben nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich an der Stelle. Also da eben ja ein Stück weit, naja, schon die Scham vielleicht zu nehmen, zu sagen, ey, ich, ja, also Sie haben es ja eben gerade so schön beschrieben, es dauert einen Moment und manche Diagnosen wäre gut gewesen, man hätte die vorher gestellt, weil dann wäre vielleicht was anderes möglich gewesen. Aber genau das ist ja das, was Sie auch gerade beschreiben, dass also da das Menschliche durchaus auch das Entscheidende ist dann.
Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Wobei wir auch uns oft schon gesagt haben, wir wollen nicht zu sehr in die Sozialarbeit gehen, sondern wir wollen definitiv beim Medizinischen bleiben, weil wir uns auch da die Kompetenz bezüglich der Sozialarbeit, Fragestellungen und Lösungsmöglichkeiten einfach nicht vorhanden sind.
Ich würde einmal gerne kurz noch darauf rumreiten und Sie noch Ihnen die letzte Frage in dieser Richtung zumindest stellen. Haben Sie eine Idee, welche Rolle die Malteser dabei spielen könnten, mit der Politik diese Lücke zu schließen? Also auch wenn Sie es sich jetzt einfach wünschen dürften, was wäre da Ihr Wunsch, was die Malteser vielleicht mit der Politik gemeinsam tun könnten?
Ja, ich denke, dieses Thema aufzugreifen und dann vielleicht zu den Politikern hier zu gehen und immer wieder mit ihnen dieses Problem zu besprechen und vielleicht eben auch Lösungsmöglichkeiten zu finden und das dann auch weiterzutragen in den Landtag, wobei wir schon mal beim Landtag waren, auch schon dort mal vorgesprochen haben, aber wie das dann immer mal so ist, ist das so ein bisschen im Sande verlaufen, scheinbar.
Dann würde ich einmal den Blick wieder schwenken und wir schwenken das Mikro gleich mit. Wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, hey, ich kenne jemanden ohne Krankenversicherung, was könnte diese Person konkret tun?
Die Person kann einfach in unsere Sprechstunde kommen. Ja. Wird angeschaut, wird untersucht, wir sprechen mit der Person und versuchen, also medizinisch natürlich zu helfen und dann auch herauszufinden, ob eine Möglichkeit zur Krankenversicherung besteht über die Clearingstelle.
Und dann auf die andere Seite, Tresen will ich gar nicht sagen, weil der ja nicht unbedingt das Einzige ist, vielleicht auch die Behandlungsliege. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ja, wusste ich gar nicht, dass es so ein Thema gibt und dass ich mich da auch ehrenamtlich engagieren kann, was können die Menschen machen, wenn sie sagen, okay, da würde ich gerne mit einsteigen, kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben gerade gehört, ja, ein bisschen mit dem Computer sollte man sich auskennen, aber es muss auch nicht übermäßig sein. Das heißt, wen suchen Sie konkret und wo kann der, diejenige sich melden?
Ja, diejenigen können sich bei uns melden, bei Barbara oder bei mir oder in der Zentrale hier. Wir suchen immer wieder Praxisassistenten, AssistentInnen und auch Ärzte, ÄrztInnen. Ja. Gut sind, wie gesagt, diese Computerkompetenzen, gut sind auch Fremdsprachenkenntnisse und für Ärzte, ÄrztInnen ist gut allgemeinmedizinische, internistische Ausbildung.
Dann würde ich Ihre Kontaktdaten auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, dass wenn jemand sagt, ja, da würde ich mich gerne engagieren, dann sich da auch direkt bei Ihnen melden kann. Sie haben es auch das ein oder andere Mal jetzt im Gespräch schon beschrieben. Das Projekt lebt ja am Ende auch von einer gewissen Unterstützung. Wir haben die Unterstützung jetzt schon gehört. Ehrenamtliche bringen Zeit mit rein. Was braucht es noch neben der Zeit? Wen brauchen Sie? Frau von Drühl.
Wir brauchen Geld.
Naja, wir sind natürlich, wir leben wirklich nur von Spenden und Spendern und Sponsoren, beziehungsweise haben wir auch schon eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit Patenschaft. Also wenn wir einen Patienten oder eine Patientin haben, die eine gewisse Behandlung bedarf, und die zieht sich über einen gewissen Zeitraum, hatten wir eben auch schon Patenschaften, eben Spender, die sich wirklich nur dann fokussiert haben auf diesen Patienten oder diese Patientin, bis die Heilung da war, beziehungsweise die Behandlung abgeschlossen war. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, die wir da schon hatten. Und weil diese Patientin dann auch ihre Spender kennenlernen konnte, und das war wirklich ein sehr berührender Moment.
Und ich glaube, Sie haben noch was hinzuzufügen.
Ja, dringend nötig ist natürlich auch das Netzwerk, das über die Jahre aufgebaut wurde oder Jahrzehnte jetzt an Ärzten. Ein Labor, das für uns die Arbeit kostenlos, die Analysen kostenlos macht. Eine große Röntgenpraxis, Fachärzte, Ärztinnen, ja, die zu niedrigen GOE-Sätzen die Patienten behandeln. Das ist einfach ganz toll, also dass wir das ja haben.
GOE ist die Gebührenordnung der Ärzte,
ja,
richtig?
Ja, ja, okay, genau. Gut, die kann gesteigert werden und das kann man eben auch zum einfachen Satz machen.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich habe es ganz am Anfang, wir haben es zwischendurch auch das ein oder andere Mal erwähnt, Sie feiern 20 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Haben Sie irgendwas Besonderes geplant zu dem Jubiläum und wenn ja, was?
Ja, wir haben eigentlich vor, dass im Oktober ein Abend stattfinden soll, mit dem wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern und auch gleichzeitig mit dem 10-jährigen Jubiläum des Integrationsdienstes, weil das hat sich so ergeben, weil das passt auch sehr gut zusammen. Und die Gestaltung dieses Abends, ist noch im Gange. Also da sind wir noch nicht sehr weit fortgeschritten, aber wir haben die Räumlichkeiten schon und den Zeitpunkt. Und der Rest, den werden wir planen noch.
Ja, ein Thema, das viele bewegt und gleichzeitig so unsichtbar ist bei uns in der Gesellschaft. Ich hoffe, wir konnten der Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung der Malteser heute ein bisschen mehr Sichtbarkeit geben. Danke an Sie beide für die Einblicke und Ihr Engagement.
Gerne, danke Ihnen. Ja.
Und in der nächsten Folge, da blicken wir auf ein weiteres spannendes Thema mit spannenden Gästen hier aus der Region HRS. Welches dies ist und wer meine nächste Gästin oder mein nächster Gast ist, das erfahrt ihr dann Ende August. Wie gewohnt überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch unter malteser-podcast-hrs.de. Macht's gut und habt eine tolle Zeit.